Vom Preisgeld her sind wir aktuell bei 40 Millionen Dollar, was beim oder höchst dotierten Einzel-Event ausbezahlt werden. Es ist Dota 2, ein Strategiespiel, sowie ca. 40% aller E-Sport-Titel sind Strategiespiele, 40% sind Shooter und die restlichen 20 sind irgendwelche verschiedenen Genres.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Nikolaus Staudacher. Nikolaus ist in einem Themenbereich tätig, das immer mehr Menschen begeistert, und zwar E-Sports und Gaming. Wenn man schaut, Millionen von Menschen bekommen immer mehr Zugang und Zutritt zu den verschiedenen Events und es hat sich mittlerweile eine Milliardenbranche entwickelt. Wenn man einen Blick auf den Karriereweg von Nikolaus wirft, merkt man, E-Sports und Gaming haben nicht immer eine Rolle gespielt, denn er kommt ursprünglich aus dem Versicherungs- und Bankensektor und erst 2004 wagte er den unternehmerischen Schritt und eröffnete einen stationären Fachhandel für digitale Spiele. Und etwas später, ein paar Jahre später, gründete er Spielraum in Tirol im Herzen von Innsbruck für GamerInnen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Nikolaus Staudacher. Hallo Nikolaus.
Hallo Robert, herzlichen Dank, dass ich da sein darf und ich freue mich auf das Gespräch heute.
Wir haben ja einmal ein längeres Gespräch gehabt und da habe ich mir im Anschluss eine Frage gestellt: Was ist deine Lebensphilosophie?
Meine Lebensphilosophie, über das haben wir so konkret noch nie Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ganz viel, glaube gerade die letzten Jahre durch meine beiden Kinder, die ich inzwischen habe, die 3 und 6 Jahre alt sind, einfach für den Moment lebe. Also es gibt bei mir schon einen Plan, aber eigentlich lebe ich ganz viel im Moment. Und ich glaube, vielleicht ist das die Philosophie, dass ich einfach auch versuche, trotz allen Themen, die mich schon lange beschäftigen, immer wieder den bisschen Abstand zu gewinnen und einfach mich für den Moment einzulassen mit meinen Kindern und da Spaß habe und dann natürlich auch viel Spiel mit meinen Kindern.
Als du damals 2004 dein erstes Unternehmen gegründet hast, war da auch der Gedanke da, okay, ich lebe nur im Moment und ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß macht oder was mich interessiert?
Das war schon eigentlich ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Ich war damals ja, wie du richtig sagst, in der Einleitung in der Bank tätig, bei der Bank Austria damals und war eigentlich gefühlt zufrieden. Also ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, es läuft alles gut, ich habe gut verdient, mir die Arbeit interessiert. Gerade die ganzen Investmentgeschichten haben mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe auch von meinem damaligen Vorgesetzten eigentlich klar einen Karriereweg aufgezeichnet bekommen, wohin das Ganze führen soll. Und mein Vater war zu der Zeit immer sehr verliebt in diverse Seminare, von Laufseminaren über Finanzseminaren bis hin eben zu Motivationsseminaren. Und ich bin dadurch durch meinen Vater eigentlich zum Anthony Robbins Seminar gekommen nach London, wo man dann über Kohlen läuft und wirklich gehypt ist. Und innerhalb von den 3 Tagen war ein Thema ganz präsent zum Schluss und das war so der Sinn des Tuns, der Arbeit und dass es wahrscheinlich langfristig am kritischsten ist, wenn man sich irgendein Leidenschaftsthema schnappt und sich dem widmet. Und der Gedanke hat mich dann nicht mehr losgelassen und da bin ich zurückgekommen von London und bin irgendwie ein bisschen unzufrieden geworden mit dem Bankenjob und habe mir immer gedacht, man, eigentlich spielst du total gern und hast einen Spieltrieb in dir, warum versuchst du nicht aus dem einen Beruf zu machen? Und ich glaube, ich habe dann 3, 4 Monate danach gekündigt, habe einen Businessplan da liegen gehabt für meinen ersten Fachhandel in Delphi, in Gamers Heaven damals, Fachhandel für PC- und Konsolenspiele.
Was würdest du sagen, ist der ausschlaggebende Grund, dass dich Spiele damals so fasziniert haben?
Prinzipiell bin ich einfach, glaube ich, von Haus aus ein spielender Mensch. Ich beschreibe mich auch so total gern. Das merkt man. Und ich sehe inzwischen die Zeichen ganz klar. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, das ist eher ein Ausdauermensch, die was einfach Freude hat, wenn sie stundenlang am Berg raufgehen kann. Und bei mir ist so, dass nach einer Stunde, da habe ich schon auch Freude dran, aber irgendwann fängt meine Langeweile an. Also da denke ich mir, kann man jetzt vielleicht mal einkehren oder kann man mal irgendjemand ein Rodel oder ein Radl geben, dass ich runtersausen kann wieder. Aber auf der anderen Seite, wenn ich einen Ball habe, einen Tennisball, einen Volleyball, irgendein Spielsetting, ein Team, eine Mannschaft, mit der ich interagieren muss, dann kann ich stundenlang spielen und habe Freude und habe Motivation. Und es geht mir eigentlich bei vielen Sachen so, dass ich über einen spielerischen Zugang sehr leicht zu motivieren bin, zu begeistern bin und auch einen Fokus relativ lange halt. Und das habe ich gemerkt, allgemein in meinem Leben. Und den Zugang eben zum digitalen Spieler ist auch schon relativ früh passiert, überraschend. Also da hat mein Vater damals ein Atari 2600 mit nach Hause gebracht, mit Pong, da hat man quasi mit Quadraten Tennis gespielt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich in das Medium prinzipiell verliebt und hat das irgendwie einen Teil meiner Freizeit immer mit, oder war immer ein Teil meiner Freizeit eigentlich. Genau, bis ich dann die Profession rausgemacht habe. Seitdem spiele ich weniger.
Wie war dann die Eröffnung vom Fachhandel?
Spannend. Also ich habe ganz viele klassische Startup-Fehler gemacht. Damals hat es noch relativ, oder hat es keine Szene gegeben für Startup, da hat man sich alles viel arbeiten müssen oder hat relativ wenig recherchieren können, vielleicht zu jetzt, muss man sagen. Aber ich habe mit ganz wenig Eigenkapital gestartet. Also mein Laden ist eigentlich am ersten Tag quasi leer gewesen. Ich war selber überrascht, dass dann ein paar Konsolen und ein paar Spiele dann gleich so viel Geld quasi verbrauchen. Und ich habe dadurch, dass ich immer ein bisschen ein Sicherheitsdenken gehabt habe, einfach auch mit kaum Kredit gestartet. Ich habe nur mit Eigenkapital gestartet. Und eigentlich war der Laden drei Viertel leer. Und habe dann auch wirklich fünf oder die drei Jahre des Handels, aber zum Schluss einen bummvollen Laden gehabt, weil ich halt jegliches Kapital in Ware gesteckt habe. Und habe daheim gelebt und habe mit ganz, ganz wenig Geld im Monat eigentlich mein Leben erhalten. Und war eine super spannende Zeit, vor allem weil ich da schon gemerkt habe, dass über das Spiel ganz ein leichter Zugang zu Jugendlichen stattfindet. Ich habe dann in der Mittagspause meistens so 7, 8 kleine Kids vor mir stehen gehabt, die was einfach eine Freude gehabt haben, dass sie in dem Laden sein können, über Spiele reden können und dass halt da Erwachsene auch sehr ernst nehmen für das, was sie tun. Und gerade die sozialen Aspekte des digitalen Spiels, wobei ich unterscheide nicht gern zwischen analog und digital, weil es funktionieren genau gleich, das sind eben sehr, sehr tiefgreifend, das unterschätzt man sehr oft, was da sozial im Hintergrund eigentlich passiert, im Community-Building, was für Leute zusammenkommen. Und das war schon ein sehr interessantes Learning und das hat auch eigentlich dann die nächste Evolutionsstufe mit begründet. Also ich war dann ein Sponsor für Alarmparty, wo ich dann auch in meinem engsten Kreis eigenen Konsolenbereich ausgestattet habe und organisiert habe auf der Alarmparty. Das war damals die Rathauslein in Delft, die größte Alarmparty Westösterreichs mit knapp 200 Teilnehmerinnen und da primär Teilnehmern zu der Zeit und bin dann wieder in meinem Laden gekocht und ich bin täglich gefragt worden, wann ist die nächste LAN-Party, wann können wir denn wieder miteinander spielen? Und ich habe damals einen ganz kleinen, sehr schäbigen Abstellraum hinten gehabt mit einem Öltanker drinnen und der war ungenutzt, ohne Fenster, ohne alles. Und da macht man, eigentlich könnte ja da drinnen irgendwie das ermöglichen, dass man jederzeit miteinander spielen kann. Und habe dann so eine ganz hässliche PowerPoint-Präsentation gemacht, habe die an Microsoft geschickt. Und die haben mir nachher drei Konsolen, drei Röhrenfernseher geschickt, dass ich halt die Arena, wie ich sie genannt habe, einrichten kann. Und ab dem Zeitpunkt hat man da drinnen einfach jederzeit kommen können, hat 3 Euro auf den Tisch gelegt und hat dann eine Stunde Spaß gehabt. Mit mindestens zu viert ist man da eigentlich eingegangen. Und zu der Zeit habe ich schon gemerkt, Amazon ist stärker geworden. Beim Handel war ich eher frustriert, weil einfach durch die Bestellmengen, also ich wollte einfach nie das Risiko eingehen, wenn ich 40 Stück vorreserviert gehabt habe von einem Spiel oder von einer Konsole, dass ich dann 200 Stück order, weil ich einfach das Risiko nicht eingehen wollte. Aber es war so, dass du, wenn du 40 Stück geordert hast, halt dann zum Release meistens nur 3, 4 Stück bekommen hast, weil das sehr überbucht war. Und halt die großen Händler, wie damals Mediamarkt Saturn und in Delft war damals auch das E-Werk von Reute, die haben einen eigenen Fachhandel gehabt, die haben halt immer sehr viel Ware bekommen, weil sie groß geordert haben und haben das am Release-Tag nicht verkauft und ich habe alles frustrierte Kunden gehabt, weil ich halt 40 Vorbestellungen gehabt habe und nur 3 Stück gekriegt habe. Und das hat mich gefrustet und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass die Arena einfach super gelaufen ist und das so positiv war, weil halt nur Spaß und einfach eigentlich das Geschäftsmodell sehr einfach war. Und dann war der Gedanke, dass man einfach aus dem Gamer selber ein Spielladen macht. Und ja, dann war der Gedanke gefasst und relativ schnell haben die Umbauarbeiten dann angefangen in Delft. War der erste Prototyp für den Spielraum quasi in Innsbruck.
Wäre es heutzutage noch möglich, einen Fachhandel im Gaming-Bereich aufzubauen? Also ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also wenn du sagst, okay, es ist dann Amazon immer stärker geworden, jetzt schauen wir ins Jahr 2023, du hast damals 2004 gestartet, es ist ja schier unmöglich, das heute nochmals aufzubauen, oder?
Ich glaube, man müsste es halt komplett auf Go-To-Community ausrichten. Also man müsste Community aufbauen und sich halt da über Beziehungen, Events, viel Grassroots-Arbeit vor Ort eigentlich eine starke Community aufbauen, weil die tragen halt einfach Geschäfte. In Innsbruck haben wir einen sehr, sehr starken Online-Händler, also die Gameware. In Innsbruck ist im deutschsprachigen Raum ein sehr Schwergewicht eigentlich, was es angeht. Und im Laden sieht man auch sehr, sehr viele Menschen, die halt seit Jahren und Jahrzehnten in den Laden kommen, um sich einfach Spiele zu kaufen. Und denen ist dann egal, wenn das Spiel ein bisschen teurer ist. Oder gehen dann bewusst ins Geschäft und holen sich da die Ware, obwohl, wenn sie es auf der gleichen Seite online bestellen, es günstiger kriegen würden, weil sie einfach wissen, wie das inzwischen funktioniert. Und ich glaube, es wird nur über das funktionieren. Und natürlich auch andere. Der Markt ist inzwischen so groß geworden und hat neue Produkte hervorgebracht, gerade analoge Brettspiele, haben einen Hype in den letzten Jahren erlebt, wo inzwischen auch ganz viele Spiele, digitale Spiele, vor allem analog umgesetzt werden. Und das ist auch ein Weg, wie es die GameWare aktuell beschreitet, die sich jetzt auf Brettspielberatung fokussieren. Und wenn man irgendwo in Tirol Brettspiele sucht, geht es unbedingt zur GameWare, weil du gehst rein und sagst, such ein Spiel für einen 30-Jährigen, der was gern zu viert spielt, kooperativ spielt, und du kriegst sofort 5, 6 Spiele empfohlen, die was du noch nie gehört hast davor. Also, und wenn man sich solche Nischen dann rausgreift, und die Community ist groß genug im Gaming-Bereich und die hat sehr, sehr viele Subkulturen, wie eben Brettspiele, Pen and Paper, das Cosplay, da wird sich schon was aufbauen lassen, glaube ich.
Wie du dann die Arena gestartet hast, da hast du ja auch sozusagen eine Community aufgebaut. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen?
Damals, also das war in Delft, durch den Business, also wir haben dann auch ganz bewusst, ich habe dann einen Geschäftspartner mit dazu geholt und wir haben gesagt, okay, wir wollen schauen, ob das Businessmodell gut ist oder gut funktionieren könnte, und haben dann auch bei Adventure X mitgemacht damals. Das war, ich weiß gar nicht, ob es denn jetzt noch gibt, das war so ein Businessplan-Wettbewerb vom Land aus und sind da prämiert worden und haben auch eine Marketing-Expertin gehabt, die uns gesagt hat, eines der besten Konzepte, was sie seit Adventure X vorliegen hat, sie glaubt ganz, ganz fest dran, und wir sollen es unbedingt versuchen, groß zu machen und schnell zu machen und ein Franchise-System rauszumachen, dass wir einfach die Ersten sein am Markt. Und durch vor allem diese Aussage waren wir sehr, sehr befeuert, das zu tun, und haben dann nach einem halben Jahr den Fokus komplett auf Innsbruck gelegt, dass wir einfach in die Landeshauptstadt kommen mit dem Geschäftsmodell, und haben dann in der Bürgerstraße den Spielraum erstmals eben aufgemacht. In Innsbruck als Flagship-Store, und das war 2008, 2009, und es war ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Durch die Lehman Brothers Finanzkrise, was da gestartet ist, haben wir eigentlich mit dem Aufsperren schon nur mehr mit unserer Bank, für die ich 3 Jahre gearbeitet habe, gestritten wegen den Finanzierungsbedingungen, die sich massiv verschlechtert haben. Und haben dann auch nach einem halben Jahr wieder zugesperrt. Ist in einen Privatkonkurs geändert. Und das, obwohl das Mutter von den Fantastischen Vier in Innsbruck bei uns 3 Stunden gespielt hat und auch sehr, sehr viel Kinder und Jugendliche in den ersten 6 Monaten eigentlich den Laden besucht haben. Also war sicherlich auch eine Schwäche, weil zu dem Zeitpunkt nach wie vor die Finanzierung auch ein Problem gewesen ist, dass wir von Anfang an zu wenig beachtet oder bedacht haben.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, okay, du bist jetzt eher ein risikoscheuer Mensch und eher auf Sicherheit bedacht. War das schon von Anfang an mehr Risiko? Also hast du das größere Risiko kalkuliert? Oder war das damals schon so gedacht, dass auch das mit viel Sicherheit verbunden ist?
Über das haben wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz wenig Gedanken gemacht. Das ist schon entstanden. Wenn man einfach von einer von Land Tirol angestellten Expertin gesagt bekommt, dass es einfach eine Bombenidee ist, dann ist es halt eine bewusste Entscheidung. Glaube ich an die Geschichte, was ich schon seit Jahren mache, oder glaube ich nicht dran? Und ich habe immer dran geglaubt. Und deswegen bin ich einfach den Weg gegangen, ohne viel über Risiko nachzudenken. Weil die Tätigkeit halt immer auch Freude mir bereitet hat. Und das, eigentlich war es auch eine gute Schule, also gerade der Konkurs. war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich dann gemerkt habe, das ist so ein Thema, das war damals noch viel mehr wie jetzt eigentlich, weil jetzt gibt es halt eine gewisse Fehlerkultur, eine Kultur des Scheiterns, die sich langsam aufbaut, auch durch Fuck-up-Nights und dass man einfach die Geschichten mitbekommt. Aber das war damals nicht so. Gerade ich als Banker, ich habe eigentlich 3 Jahre lang, sobald jemand gekommen ist in die Bank und wir haben unsere klassischen Abfragen gemacht über KSV und interne Abfragen. Und wenn jemand einen Konkurs drinnen stehen gehabt hat, dann war das für mich ein rotes Tuch. Da habe ich müssen schauen, dass ich den mit dem keine Geschäfte mache. Und dann war ich einmal selber so eine Person. Und habe also schon eine persönliche Krise erlebt. Aber eigentlich habe ich gemerkt, ich habe dann einen Zahlungsplan gehabt und mein Leben ist ganz normal weitergegangen. Ich habe eigentlich schon viel verloren, aber ich gleichzeitig gemerkt, dass ich nichts verloren habe, was mein Leben jetzt schlechter macht. Und habe dadurch dann angefangen zu studieren, was ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte. Und habe dann nach dem Abschluss vom Studium ganz bewusst nochmal das Geschäft oder das Geschäftsmodell überarbeitet, gestartet in der Bürgerstraße mit dem Spielraum, so wie es zum Schluss da gestanden ist. Genau.
Würdest du sagen, Geld hat eine große Bedeutung in deinem Leben?
Nein, würde ich nicht sagen. Also es ist schön, wenn es da ist, es ist ja wichtig, also ich merke, es ist wieder wichtiger geworden, seitdem ich Familie habe, weil ich einfach eine gewisse Sicherheit meiner Familie bieten will und, oder zumindest Sicherheit, es erspart halt Stress, wenn ein gewisses Geld einfach verfügbar ist, aber es war nie mein Antrieb oder wahrscheinlich Anfang 20 war es ein Antrieb, aber inzwischen ist es kein Antrieb. Ich brauche kein teures Auto. Ein Auto muss mich von A nach B bringen. Das kann ich mit dem Bus oder mit dem Zug gleich machen. Vom Gewand her bin ich recht anspruchslos. Also ich brauche eigentlich auch wenig Kapital außerhalb von meiner Familie.
Genau. Das heißt, ich mache eigentlich die Umsetzung glücklich. Also einfach Dinge umzusetzen, Menschen begeistern. Also das gehört ja auch dazu. Oder Menschen und Jugendliche vor allem begeistern. Denen auch einen Raum zu bieten, sich zu entwickeln. Weil ja eigentlich auch die Gaming-Industrie die Möglichkeit bietet, dass man ja neue Denkansätze findet, Problemlösungen findet, auch dynamisches, flexibles oder strategisches Denken entwickelt. Und das begeistert dich schlussendlich mehr, oder?
Richtig. Also die Freude am Tun, am Umsetzen von meiner Leidenschaft, daraus eine Profession gemacht zu haben und mich tagtäglich damit zu beschäftigen, erfreut mich irrsinnig und ist für mich wichtig. Und vor allem, ich habe inzwischen ein paar Missionen für mich persönlich festgeschrieben, die ich mit dem Spielthema verbinden will. Und tagtäglich an dieser Mission zu arbeiten oder diesen Missionen zu arbeiten, das erfreut mich eigentlich. Und ich merke, jetzt bin ich fast 17 Jahre mit dem Thema Gaming beschäftigt und inzwischen triff ich halt auf offene Ohren. Ich habe ganz lange mir nicht vorstellen können, dass ich solche Gespräche führe, wie ich sie inzwischen halt führe, dass ich da bei dir hocke und beim sehr coolen Podcast irgendwie über Gaming sprechen kann oder über meine Karriere sprechen kann. Das war früher undenkbar und inzwischen passiert es aber immer öfters. Und von dem her ist mir halt einfach wichtig, es gibt nach wie vor einen ganz klaren Stereotypen. Wir haben alle, wenn wir über Gamer sprechen, ein klassisches Bild im Kopf, das was erscheint. Das ist tendenziell der männliche Jugendliche, leicht übergewichtig, der in einem dunklen Kammerle sitzt und halt den ganzen Tag spielt und wahrscheinlich nur flucht, wenn er irgendwie nicht so gut spielt, wie er sich erwartet. Und wenn man sich aber die Statistik anschaut und die Macht anschaut, sind wir aber ganz woanders. Wir sind inzwischen bei fast 3,2 Milliarden Menschen, die zumindest einmal im Monat digitale Spiele nutzen. In Österreich sind wir bei 60% der Bevölkerung, die digitale Spiele nutzen. Und das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Also es ist einfach ganz weit weg von dem Stereotyp, den wir haben. Und das ist so eine Mission, was ich habe, da mal die Köpfe ein bisschen zu öffnen und bewusst zu machen, wer ist überhaupt Gamer. Da gibt es Gründe, warum das Bild meines Erachtens noch nach wie vor besteht. Der wäre vor allem durch den Spielraum und durch den direkten Kontakt mit der Community für mich persönlich aufgestellt. Ich plane einmal ein paar Leute dazu zu befragen, aber eigentlich sind es 3 ganz klare Gründe, warum der Stereotyp vorherrscht. Das einmal haben wir da Beschäftigung, ein Hobby, was in der Isolation der eigenen 4 Wände primär stattfindet. Also es sieht gar nicht, wer alles spielt. Kinder und Jugendliche, da ist irgendwie greifbarer, aber dass jetzt Firmenchefs mit 50 Jahren spielen, dass Landesräte am Abend ab und zu gerne spielen, um sich abzureagieren, das sieht man nicht. Durch die Handys ist es ein bisschen besser, also wenn man aufmerksam in die Öffis umschaut, dann sieht man relativ viele Leute spielen, aber im Grunde ist es trotzdem nur eher eine isolierte Tätigkeit. Dann hat man keine öffentlichen Räume, wo man das Ganze machen kann. Das ist auch wieder, oder zahlt da einer, dass einfach keine Sichtbarkeit da ist. Aber im gewissen Alter spricht man nicht mehr gern. Also das Thema wird ein bisschen geheim gehalten. Das merke ich auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, so ab 30 Jahren fängt es an, dass man das Thema geheim haltet, weil sehr, sehr viele Vorurteile nach wie vor damit einhergehen. Das merke ich ja persönlich, ich bin gerade in einer Phase durch meine Kinder, dass ich seit langem wieder mal viele neue Menschen kennenlerne, durch Elternabende und Kindergartenbesuche. Und wenn man da in der Gruppe so spricht, hey, was machst du, was macht es so allgemein, da wird halt meistens über Sport gesprochen oder Kultur gesprochen, aber niemand spricht über Gaming. Und wenn ich dann irgendwann einmal davon erzähle, dass ich halt in dem Bereich arbeite, dann merke ich sehr, sehr oft, dass danach halt Männer zu mir kommen und sagen, wow, cool, jetzt kann ich endlich mal jemandem sagen, dass ich halt auch total gern zocke und mit meinen Jungs dreimal in der Woche am Abend irgendein Shooterspiel oder Strategiespiel spiele. Und ich habe sogar eine Mama gehabt, die hat mir dann erzählt, dass sie seit über 10 Jahren eine Clan-Leaderin ist in World of Warcraft und sich da über 100 Leute inzwischen im Clan sammeln, wo sie sich halt mal alle ein bisschen kümmert, weil sie halt ein bisschen die Mama von dem Clan ist. Und das passiert eben, wenn man halt jemanden im Raum hat, der dann aktiv über Gaming spricht. Und der dritte, ganz ein wesentlicher Punkt eigentlich, warum nach wie vor der Stereotyp da ist, ist die fehlende Selbstwahrnehmung. Also ich glaube, dass gerade Frauen sich nicht digital spielend aktiv wahrnehmen. Also sie haben vielleicht am Handy Candy Crush Saga oben oder andere Casual Games, aber würden nie von sich selber sagen, ich bin jetzt ein Zocker oder Zockerin. Ich habe mal oben, also meine Mama, die hat mir relativ spät in ihrem Leben ein iPad eingeredet, dass sie ihr Foto schicken kann, weil ich bin von Stamms nach Hall gezogen, von meinen Kindern. Und sie hat das dann auch gemacht und das mit den Mails hat nicht so gut funktioniert, aber sie hat relativ schnell Spiele für sich entdeckt und hat jeden Abend eine Strategiespiele gespielt, 1-2 Stunden und zum Teil auch ganz anspruchsvolle. Aber wenn ich zu ihr gesagt habe, hey, du bist eine Zockerin, dann hat sie gesagt, ja, bist du verrückt, ich spiele nicht da, tue ich nicht, mache ich nicht. Also es haben viele eine fehlende Selbstwahrnehmung, dass sie eigentlich mit dem Candy Crush Saga Spiel oder dem Casual Game in die Statistik der Gamerinnen und Spieler dazu kommen. Und genau, das ist so eine Mission, über das ein bisschen aufzuklären.
Wer kam damals zu dir in den Spielraum? Waren es auch zum Teil Mitte 30-jährige Väter, die was dann gespielt haben?
Also es hat schon zwei klare Hauptzielgruppen gegeben und ein Hauptbesucher. Das waren Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 und dann junge erwachsene Studenten. Das waren sicher die Hauptzielgruppen. Aber ich habe eine Range gehabt von 7 bis 61 Jahren. Und einer meiner treuesten Kunden, das war der Speedy, der war 61 Jahre. Und der ist einfach in der Woche zweimal über 2-3 Jahre eigentlich ins Spielraum gekommen. Und hat da drinnen sogar Zelda Breath of the Wild, das Ding dauert wahrscheinlich 200-300 Stunden, hat er bei mir im Laden durchgespielt. Und hat es genossen, dass da Jugendliche dabei gewesen sind, die halt gewusst haben, was er als nächstes tun muss und sich hingekocht haben und dem 61-jährigen Mann erklärt haben, was er da als nächstes machen soll in dem Spiel. Und das war ganz, ganz bunt gemischt, weil eben das Hobby dann einen öffentlichen Raum hat, wo man dann miteinander spielen hat können. Ich habe einen Unterländer Firmenchef gehabt, der zu seiner Frau, da haben wir immer gesagt, er hat in Innsbruck noch Besprechungen. Und hat dann bei mir Fortnite gespielt mit anderen Mitspielern allen Alters. Hat oft sehr, sehr witzige Konstellationen in Spielgruppen gegeben. Ja. Aber in Summe hat sogar die Zahlen im Kopf, also so zwischen 10 und 19 waren es knapp 30%, zwischen 20 und 30 Jahre war eigentlich die größte Gruppe. Das waren fast 50% aller Mitglieder. Wir haben in den 6 Jahren knapp 2000 registrierte Mitglieder gehabt, die sich auch wirklich mit allen Daten angemeldet haben. Und über 40 waren 4% ungefähr, was da kommen sind. Also wirklich sehr, sehr bunt gemischt.
Wäre das heutzutage nochmals möglich, den Spielraum aufzubauen und nochmals zu eröffnen? Denn es gibt ihn ja, Stand jetzt nicht mehr, oder?
Richtig, genau. Also ich habe ihn 6 Jahre lang gehabt, von 2016 bis 2022. Und es hat schon mehr dazu geführt, einerseits natürlich die Pandemie, was es einfach sehr, sehr schwierig gemacht hat, nach den Lockdowns immer wieder Menschen zu motivieren, jetzt bei der ganzen unsicheren Lage zu kommen. Also die ersten 2 Lockdowns sind eigentlich super, haben super funktioniert. Ich habe auch eine ganz coole Crowdfunding-Aktion gehabt, wo ganz viel aus der Community Merch gekauft und bestellt haben und ja, mit einem ganz positiven Gefühl eigentlich in die Pandemie gegangen bin. Aber mit Lockdown 3 und 4 ist dann das Geschäft massiv eingebrochen, also ich habe zum Teil minus 80% Umsatzeinbußen gehabt. Und das Problem war eigentlich, die Förderungen haben prinzipiell schon funktioniert, nur haben die Förderungen die Kosten dann gedeckt. Und gerade mein Business war winterlastig. Das heißt, ich habe halt von November bis Jänner, Februar 40-50% des Umsatzes gemacht und habe da immer Plus aufgebaut. Das, was ich im restlichen Jahr im Sommer, wenn es eher draußen das Leben stattgefunden hat, mit dem Polster halt überbrückt habe. Und den Polster haben wir halt 3 Jahre oder 2 Jahre eigentlich nie mit aufbauen können, habe da immer viel mit reinbezahlt. Und parallel dazu habe ich ja für Wacker Innsbruck, damals Wacker Gaming, auch mit aufgebaut und über diesen E-Sport-Zweig sind relativ viele Anfragen reinkommen für strategische Beratungen im Tourismusbereich, auf Produkte bezogen, wie man Produkte an die Gaming-Community ranführen kann. Und so habe ich eigentlich dann irgendwann mal ganz bewusst, damals sicherheitsdenkend, die Entscheidung getroffen, okay, ich sperre jetzt den Spielraum zu, obwohl es vielleicht noch ein Jahr lang finanzierbar wäre, wenn jetzt nochmal ein neuer Lockdown kommt oder es ein bisschen länger braucht, bis es sich erholt, weil ich einfach schon gewusst habe, okay, ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, als Berater, als Experte in dem Feld auch weiter dieser Branche oder diesen Weg weiterzugehen. Und so habe ich es dann auch bewusst beschlossen, den Laden zuzusperren. Ist mir früher gefallen, gerade wegen der Community, die was ganz treu bis zum Schluss gewesen sein, aber war sicherlich der richtige Schritt, weil danach ist es ja nicht besser geworden mit Energiekrise und Krieg und es hat einfach das Business immer schwierig gemacht. Prinzipiell nochmal sowas zu starten, definitiv, also ich sehe es einfach in andere Kulturkreise, bin jetzt durch meine beratende Tätigkeit vor kurzem in Berlin gewesen, haben wir da sehr, sehr coole Gaming-Venues angeschaut, ich war in Stockholm und da ist das alles kulturell schon etablierter wie jetzt bei uns in Österreich und in Tirol vor allem. Und ich glaube einfach, wenn man sich die Entwicklung anschaut, Gamen allgemein ist schon so verankert in der Gesellschaft, das wird zum Teil einfach nicht so bewusst wahrgenommen, wie groß es schon verankert ist, dass E-Sport da ganz klar eine logische Folge sein wird. Also es wird nicht zurückgehen, es wird alles mehr werden, das Thema. Und das braucht immer Räume, wo ich das einfach zusammen mit anderen erleben kann, außerhalb von der Online-Welt, außerhalb von der Virtualität, braucht einfach Räume, wo ich mir real begegnen kann und austauschen kann zu dem Hobby oder zu dem Thema. Deswegen ja, auf alle Fälle, ich würde natürlich das anders aufsetzen, weil ich meine Learnings natürlich auch draus gezogen habe.
Jetzt sind mehrere Fragen bei mir offen. Ja. Ich bin ja auch Fußballfan. Jetzt warst du bei Wacker Innsbruck und ich bin generell sportbegeistert und wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten, den Chris Sitter, und der hat zum Beispiel zu mir gesagt, okay, zukünftig werden die Jugendlichen oder junge Erwachsenen, die werden dann nicht mehr den Top-Skifahrer kennen oder die Top-Skiläuferin aus Österreich, sondern den Gewinner von League of Legends beispielsweise. Siehst du das auch? Also, weil du warst ja auch bei Wacker Innsbruck, also hast ja schon einen Sportbezug, dass es durchaus sein kann, dass diese unter Anführungsstrichen normalen Sportler immer mehr an Reputation verlieren und dass die Reputation mehr Richtung E-SportlerInnen geht?
Also, ob es jetzt so eine Verschiebung ist, glaube ich eher nicht. Also, wenn ich gern Fußball spiele selber und als Kind angefangen habe mit dem Sport mit zu beschäftigen, dann werde ich mich ja immer dafür interessieren, was im realen Sport passiert. Ich werde vielleicht, weil ich einfach dann FIFA auch gespielt habe, für die andere Welt mal die FIFA-E-Sportler auch anschauen, aber den Bezug zum realen Sport werde ich nicht verlieren. Aber es ist einfach ganz klar nachvollziehbar, dass sich die Jugend halt zum Teil gar nicht mehr für Sportmannschaften interessiert. Also das stimmt schon. Ich habe eine Studie gesehen, wo in Nordamerika bei den 12- bis 19-jährigen männlichen Jugendlichen gefragt worden ist, was seien jetzt die bekanntesten Sportorganisationen? Und da war an der ersten Stelle der FaZe Clan, also ein E-Sport-Club, noch vor die Los Angeles Lakers, vor die Yankees, vor die Patriots. Und in Top 10 Meldungen waren da 4 E-Sport-Organisationen, die einfach da bei den Jugendlichen präsent ist, wie über Jahrzehnte aufgebaute Sportvereine. Also ich glaube schon, dass das der Weg ist, der was passieren wird, vor allem, weil wir da bei den E-Sportlern zum Teil Überschneidung mit Influencertum haben. Also die wachsen einfach in einem digitalen Umfeld auf und gerade im Bereich E-Sport, der noch sehr wenig strukturiert ist, sehr wenig Förderwesen auch hat, müssen viele E-Sportler ihre Karriere auch damit befeuern, dass sie ganz viel Content produzieren, sich selber vermarkten, Personal Brands erschaffen. Und im klassischen Sport ist das noch nicht so verankert. Also die Top-Stars natürlich sind auf alle Social-Media-Kanäle vertreten und machen da zum Teil wahrscheinlich nicht einmal selber Content, aber sie befüllen die Kanäle. Aber wir haben auf der anderen Seite E-Sportler, die in diesem Metier eigentlich tendenziell groß werden und damit eigentlich extreme Reichweiten mitbringen. Und diese Reichweiten auf Social Media machen natürlich auch das ganze Thema E-Sport präsenter in der Jugend.
Ist Gaming eine Bedrohung zum Beispiel vom Fußball? Also weil mir kommt halt vor, zum Beispiel jetzt Jugendliche oder so, die wechseln ja, also die spielen jetzt, jetzt beispielsweise nicht mit der WSG Tirol in FIFA, weil das sind halt keine Stars, oder? Also im Endeffekt kann man ja diese Vereinszugehörigkeit, diese Ultraszenen oder diese Fanszenen ganz, ganz schwer aufbauen, mittlerweile in den nächsten Generationen, weil man ja quasi immer das Team aussucht, wo natürlich am meisten Stars sind, oder? Und wo am meisten Stars sind, die haben jetzt nicht unbedingt, siehe PSG, die größte Historie sozusagen, oder? Also es kann ja auch ein, das ganze E-Sport-Thema oder das ganze Gaming-Thema kann ja auch eine Bedrohung für die reale Sportszene jetzt zum Beispiel im Fußball sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Bedrohung ist. Also ich glaube, das Thema wird immer sehr, sehr heiß gekocht, aber der Mensch will sich ja wirklich persönlich treffen, der Mensch will sich ja bewegen. Ich habe in meinem Spielraum relativ viel Sportler gehabt und sportliche Kinder und Jugendliche, die was dreimal die Woche Fußballtraining gegangen sind, aber die was sich trotzdem mit Spielen beschäftigen und halt da dann FIFA spielen. Also ich glaube, wenn ein Verein klug ist, dann würde er eher dieses Instrument oder diese Beschäftigung versuchen mit aufzugreifen, weil er dadurch vielleicht ein paar Kinder wieder abholen kann und den Verein für den Nachwuchs auch attraktiver machen kann, indem er halt die beiden Spielelemente mischt, weil man kann auch im klassischen FIFA-Game strategisch relativ viel über Fußball lernen, über Verschiebungen, Aufstellungen, was man alles trainieren muss. Also ich glaube, dass man viel mehr bei Gaming weniger die Angst haben sollte von den Gefahren, sondern langsam so weit zu sein, um eher sich auf die Potenziale zu fokussieren. Und das sollten auch natürlich Sportvereine machen. Und machen es auch global gesehen. Also wenn man sich anschaut, in der Bundesliga gibt es inzwischen die Virtual-Bundesliga, wo alle, ich glaube, ersten und Zweitligisten verpflichtend E-Sport-Mannschaften stellen. Bei der NBA ist inzwischen verpflichtend, dass jedes NBA-Team auch ein virtuelles Team hat und aufstellt. Jetzt sind aber klassische Sportspiele eigentlich eher ein Nischenprodukt im E-Sport, weil da geht es um ganz andere Titel, die was wesentlich mehr Reichweite haben. Also wenn man sich jetzt die Top 30 E-Sport-Titel anschaut, dann ist FIFA irgendwo bei den letzten Titeln dabei, global gesehen. Was jetzt bei uns vielleicht eine große Rolle spielt, historisch gesehen, aufgrund des Fußballs, der einfach bei uns sehr, sehr präsent ist, aber im E-Sport sind es eigentlich eher Randnotizen.
Ist ein E-Sportler auf ein Spiel spezialisiert? Oder gibt es auch herausragende E-SportlerInnen, die was wirklich auf mehreren Spielen oder in mehreren Wettbewerben bei unterschiedlichsten Spielen schlussendlich Trophäen abräumen?
Also es ist schon so, dass eigentlich ein E-Sport-Titel ist wie eine eigene Sportart. Das heißt, wenn ich FIFA spiele, das ist eine Sportart, wenn ich es übersetzen soll in die klassische Welt, und die Fletchen ist eine andere Sportart. Und dementsprechend muss ich mich spezialisieren, dass ich heutzutage in dem immer mehr professionalisierenden Umfeld bestehen kann. Über das Genre drüber kann es schon passieren. Also wenn jetzt jemand in Counter-Strike Global Offensive gut ist, ist ein Shooter-Spiel, das größte oder wichtigste, dann ist man, wenn man auf Valorant wechselt, ist ein anderer Shooter, dann kann man die Mechaniken, die man für ein Shooter-Spiel braucht, und kann dann natürlich auch sehr gut werden. Aber dass man in beiden Spielen parallel Top-Niveau erreicht, ist unmöglich eigentlich. Gibt's auch wirklich nicht. Und der Unterschied ist einfach sehr gravierend zwischen den Spielen. Es ist ganz witzig, in meiner Wacker Gaming-Zeit, ich habe damals auch mit Felix Kotzubeck zusammengearbeitet, und ich weiß noch, er hat einmal so einen Aha-Moment gehabt, wo er gesagt hat, wir haben damals League of Legends und FIFA Mannschaften aufgebaut, Und irgendwann hat es dann geheißen, ist total witzig, weil eigentlich FIFA für den E-Sportler, für den, der spielt, fühlt sich eher an wie Tennis. Weil du spielst eins gegen eins. Du musst ganz viel mit dir selber ausmachen, dich selbst motivieren. Und die Mechaniken, wie es stattfindet, hat eher Parallele zu Tennis. Und League of Legends hat eigentlich eher Parallelen gehabt zu Fußball. Weil du hast halt einen Coach, der gibt halt die Mannschaftsstrategie vor. Du hast verschiedene Positionen. Jeder hat seine Aufgaben, Stärken, Schwächen. Und auch von der Kommunikation her ist ganz, ganz ähnlich. Und das war also ein Aha-Moment für, oder gibt es immer wieder für Menschen, die was halt mit dem Thema nicht so sich intensiv beschäftigen.
Was ist der größte Wettbewerb?
Also vom Preisgeld her sind wir aktuell bei 40 Millionen Dollar, was beim höchst dotierten Einzel-Event ausbezahlt werden. Es ist Dota 2, ein Strategiespiel, sowie ca. 40% aller E-Sport-Titel sind Strategiespiele, 40% sind Shooter und die restlichen 20% sind irgendwelche verschiedenen Genres. Vom Titel, Einzeltitel, der wichtigste global ist mit Sicherheit League of Legends, weil wir da global knapp 150 Millionen Menschen haben, die das Spiel pro Monat spielen. Und dementsprechend hat das natürlich auch die meisten Zuseher bei den Worlds, also den Weltmeisterschaften, wo so ein Livestream, der über 6-7 Stunden geht, inzwischen schon Peak-Viewer-Zahlen von 73 Millionen erreicht. Genau. Allgemein die Zuseherschaft und im E-Sport-Bereich, da sind wir inzwischen bei über eine halbe Milliarde Menschen, die mehrmals zumindest einmal im Monat E-Sport-Events online oder offline mitverfolgen.
Wie wird das monetarisiert? Also gibt es da spezielle Sponsoren, die die Events und die Preisgelder sponsern, oder wird das dann über Streams beziehungsweise über Werbeeinblendungen während des Streams finanziert?
Prinzipiell, also das ganze E-Sport ist nach wie vor sehr Sponsoring-abhängig, ist ein großer Schwachpunkt, wo man jetzt vor allem durch Pandemie, Energiekrise merkt, dass im Moment gerade eine schwierige Zeit für E-Sport ist, weil einfach über 60% des globalen E-Sport-Umsatzes über Sponsorings gemacht worden sind. Und Teams gerade die große Aufgabe haben, andere Erlösquellen zu suchen oder diese einfach nur zu professionalisieren. Du hast es richtig gesagt, also es geht Richtung Monetarisierung aus der Community über individualisierte Streams, über Merchandise-Artikel, die was auch immer hochwertig werden und weggehen vom reinen Trikot hin zu Streetwear und Kooperationen mit Puma, Adidas. Das sind eigentlich alle Global Brands sind inzwischen auch im E-Sport zu finden. Sogar Gucci ist mit dabei. Aber eben nicht nur Endemics, sondern auch viele Non-Endemics finden den Weg in diesen Markt, weil einfach die Zielgruppe prinzipiell so schwer erreichbar ist über klassische Kanäle. Und vor allem sehr, sehr dankbar ist da noch, dass Sponsoren sich in diesem Bereich committen. Also es wird sehr, sehr positiv honoriert und wahrgenommen im Vergleich zum klassischen Sport, wo Sponsoren ja oft eher zu kämpfen haben, wenn sie irgendwo mit einsteigen wollen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe für die Zukunft, E-Sport-Organisationen stabiler hinzustellen. Und es gibt verschiedenste Strategien, wie das aktuell gerade vonstatten geht. Prinzipiell die Preisgelder ist ganz interessant bei dem Beispiel von der International. Das, was sie in 40 Millionen Dollar ausschüttet oder im Peak ausgeschüttet hat, da wird ein Teil des Preisgelds von der Community bezahlt. Also das Unternehmen oder der Spielentwickler dahinter hat einen gewissen festgesetzten Prozentsatz, der von den Ingame-Käufen im Spiel automatisch ins Preisgeld fließt. Und die Community feiert sich jedes Jahr, wenn sie durch Käufe beim Spielentwickler das Preisgeld in die Höhe treiben. Eigentlich pervers, aber ja, so funktioniert das zum Teil immer mit.
Welche Idee hast du noch im E-Sport-Bereich? Also du warst ja auch bei Wacker tätig, bist nach wie vor in diesem Tätigkeitsfeld unterwegs. Gibt es da eine Idee, wo du sagst, okay, das fällt dir noch auf oder das fehlt dir noch in dem ganzen E-Sport-Segment?
Also mir fällt definitiv Mannschaft. Also ich habe die Zeit bei Wacker wirklich sehr genossen, weil ich die Kraft des E-Sports, also ich komme aus der Gaming-Schiene. Gaming ist der Gesamtmarkt, es sind 200 Milliarden Dollar, was jetzt ja umgesetzt wird, und E-Sport ist so ein kleines Pflanzerle, was eigentlich erst die letzten 20 Jahre angefangen hat zu wachsen, obwohl es schon seit 50 Jahren ungefähr gibt. Und ich habe selber erst relativ spät eigentlich E-Sport so richtig obwohl ich aus der Schiene Gaming komme, wahrgenommen und mitkriege, wie viel Leidenschaft dort reinsteckt und wie emotional so ein League of Legends Spiel, auch wenn es hochkomplex ist zum Zuschauen, die ersten paar Mal, wie spannend das ist und wie mitreißend das ist. Und mir fehlt halt, es ist international, also man kann sich auch relativ schnell coole Mannschaften aussuchen, deren Content da lässig ist und das mitverfolgen, aber so eine österreichische Top-Mannschaft fehlt mir noch. Es gibt die Austrian Force, die ist ein langer etablierter Verein, die was auch Grassroot-Arbeit in Wien machen, aber jetzt im Westen Österreich gibt es für mich jetzt keine Möglichkeit, mich mit einer Organisation zu identifizieren. Also so Mission von mir war schon noch, irgendwann mal nochmal das Thema E-Sport-Mannschaften aufzugreifen und versuchen, ein Team in Tirol auf die Beine zu stellen, das einerseits schon international irgendwann mal mitspielt, aber vor allem die wichtige Jugendarbeit macht, weil es ist auch ein Thema, was in Österreich noch überhaupt nicht bearbeitet wird. Also E-Sport und Jugendliche ist nicht vorhanden. Und wenn man sich anschaut, aktuelle deutsche Studien gehen davon aus, dass 98% aller männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren spielen. Nur 2% spielen nicht. Und bei den Mädels sind es 90%. Und es sind ganz viele dabei, die haben vielleicht ein Talent oder sie meinen, sie haben ein Talent oder beschäftigen sich gerne damit. Und da gibt es keine Anlaufstelle für die Menschen und für die Kids und für die Jugendlichen. Und die werden eigentlich ins Internet entlassen, wo dann zum Teil sehr schräge Coaches irgendwelche Trainings anbieten für viel Geld. Und wenn ich halt ein Kind habe, das was im Skifahren, im Fußball eine Leidenschaft hat, habe ich halt sofort in jedem Ort Möglichkeiten der Anknüpfung, kann da jemand hin oder kann da hinkommen und habe dann einen Trainer oder eine Trainerin, die vielleicht mal Ausbildung hat und ein bisschen Pädagogik auch mitgibt und Werte mitgibt. Und das fehlt im E-Sport im deutschsprachigen Raum. In Deutschland fängt es langsam an, aber bei uns in Österreich komplett. Und das wäre definitiv noch eine Mission, an der ich gerne arbeiten, auch noch werde mit Sicherheit.
Was ist deine Mission im Gaming-Bereich?
Mal eben das Stereotyp, das ist so das Thema und das zweite Thema, was mich eigentlich mit meiner Bachelorarbeit, da ist das Aufkommen. Ich würde gern das Medium, die Vorteile abbauen und zwar zwischen dem analogen und dem digitalen Spiel. Weil analoges Spiel hat eigentlich in der Gesellschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also in der Pädagogik überall wird eigentlich gesagt, Kinder, Menschen entwickeln sich durch Spiele, durch Brettspiele, durch Rollenspiele, durch Schauspiele. Es ist immer eine Entwicklung, ist was Positives. Und sobald man über das digitale Spiel spricht, weil es halt das neueste Medium daraus ist, dann entstehen halt nach wie vor eher Ängste oder wird man recht mit kritischen Meinungen gegenübergestellt oder konfrontiert. Und im Grunde ist aber so, dass das digitale Spiel und das analoge Spiel genau den gleichen Regeln folgt. Es hat die gleichen Komponenten, die gleichen Spielweisen wie das analoge Spiel. Und dementsprechend auch ganz viel von den positiven Eigenschaften. Aber es ist halt auch das Medium. Und das möchte ich gerne aufweichen. Da habe ich ein Paradebeispiel auch, das ist jetzt nicht so passiert, aber das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Elternsprechtag, wo Eltern aufeinandertreffen und das erste Elternpaar erzählt von einer Tochter, die jeden Nachmittag 2 Stunden Schach spielt. Da werden die meisten Eltern oder Menschen, die was das hören, im Kopf eher so Blasen entstehen haben, wie, wow, das muss ja ein intelligentes Mädchen sein oder die muss Geduld haben oder die muss strategisch denken können. Aber nichts von Sucht oder wenig Bewegung. Aber wenn man dann als nächste Elternpaar hat, das sagt, mein Sohn spielt jeden Nachmittag 2 Stunden League of Legends, das was ein wesentlich komplexeres Spiel ist wie Schach, wo ich ein Team dabei habe von 4 Mitspielern, mit denen ich die ganze Zeit kommunizieren muss, meistens sogar auf Englisch, dann werden eher so Blasen auftauchen wie, haben wir nicht ein Suchtproblem? Sollte er nicht rausgehen in die frische Natur? Da wird ja irgendwas zerstört oder die kämpfen ja gegeneinander. Und das ist total schräg, weil einfach das digitale Spiel noch so viele Vorurteile mit sich bringt, die was aber überhaupt nicht für das klassische Spiel eigentlich gelten. Da habe ich auch ein Zitat, das muss ich noch reinschmeißen, weil das ist, oder das bringt das am besten, oder fasst das am besten zusammen. Die Abhängigen werden in eine Zauber- und Geisterwelt hineingeworfen, durch die sie Zeit, Gesundheit und Leben verspielen. Das ist ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert, wo die damals grassierende Lesesucht beschrieben worden ist. Und es ist einfach so, Gamen ist ein relativ neues Medium und neue Medien haben sehr, sehr oft mit den Ängsten zu kämpfen, wie es Radio gehabt hat, wo dann auf einmal in Großbritannien die Bevölkerung gewarnt haben, dass jetzt Aliens angreifen, wie es Kino, Film, Comics, Rap-Music eigentlich gehabt hat, die was immer dafür verantwortlich gemacht worden sind, dass Jugendliche verblöden oder eben sogar Bücher daran schuld waren, dass Jugendliche irgendwie nicht den rechten Weg einschlagen. Und das ist so eine ganz wichtige Mission für mich im Bereich des Gamings, das Thema bewusster zu machen und eben die Chancen und Möglichkeiten hervorzuheben.
Ab wann würdest du sagen, ist jemand abhängig oder süchtig?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Prinzipiell glaube ich, dass es ganz ein individuelles Thema ist. Also am besten erlebt man das, wenn man bei jemandem einmal zuschaut, wie jemand spielt, wenn man sich auf diese Ebene einlässt und einfach mal reinhört, warum wird gespielt, was seien es für positive Gratifikationen, was sich der Spielende erwartet, werden die erfüllt oder nicht erfüllt. Und erst dann kann man es ein bisschen verstehen. Prinzipiell ist das Suchtthema aber so, dass eine exzessive Spielnutzung ist immer ein Symptom. Also wir haben da ganz klar ein Symptom für eine dahinterliegende Krankheit, die tendenziell entweder eine Depression ist oder eine Angststörung. Und weil man quasi die Depression hat, ausgelöst meistens durch gescheiterte Beziehungen im Bereich der Eltern oder schon eigene Beziehungen, die gescheitert sind oder Wünsche, die nicht erfüllt werden, zieht man sich dann in die Spielwelt, in die virtuelle Welt zurück, um da das wieder wettzumachen, um da was zu erzählen, um da was Positives zu erleben. Also ist das exzessive Spielen immer Symptom für eine Krankheit. Damit relativ viel Pädagogen und Streetworkern über das geredet, das alle bestätigen. Es gibt von der WHO das Krankheitsbild Gaming Disorder, das ist 2018 in den offiziellen Krankheitskatalog aufgenommen worden. Und da gibt es schon Kriterien, also es gibt drei Hauptkriterien. Das ist einmal die beeinträchtigte Kontrolle des Spielverhaltens im Hinblick auf Häufigkeit, Dauer und Beginn. Also wenn ich mir vornehme, ich spiele nur einmal in der Woche und ich spiele trotzdem jeden Tag. Wenn ich mir vornehme, ich spiele nur eine Stunde und spiele dann aber 8 Stunden durch. Oder ich fange, obwohl ich am nächsten Tag arbeiten muss oder Schule habe, um 1 Uhr Nacht an, um mit meinen amerikanischen Kollegen auf dem Server zu sein. Also das war so ein Kriterium. Das zweite war zunehmende Priorität. Das heißt, wenn ich andere Sachen, wo ich sonst gemacht habe, Fußball spielen oder Musikkapelle oder Freunde treffen, wenn ich das einfach hinten anstelle, hinterm Spielen, und irgendwann einmal ganz einstelle. Und das dritte ist quasi, dass meine Funktion, die mein Leben innehab, in den verschiedenen Bereichen, wie in der Familie, wo ich fixe Aufgaben habe vielleicht, oder im Job, wenn ich dieser Funktion beeinträchtigt bin durch mein Spielverhalten. Das sind also die drei Hauptkriterien. Und dazu kommt noch, dass ich das Ganze fortsetze, obwohl ich schon negative Konsequenzen habe. Also ich verliere meinen Job, weil ich immer unkonzentriert bin, weil ich so lange spiele und spiele dann trotzdem weiter. Wenn das Ganze in wiederkehrenden Muster kommt oder lang anhaltend ist und über eine Dauer von 12 Monaten sich abzeichnet, dann kann man offiziell von einer Gaming Disorder sprechen. Und dann wird es eben auch durch diese offizielle Anerkennung Therapiemöglichkeiten geben. Aber das ist wieder ganz schwer, weil es gibt viele Ärzte, die können nicht unterscheiden zwischen, und das ist ja schwer bei dem Thema, weil es verschwimmt inzwischen, zwischen Social Media, Spielen, Handynutzung, Medienkonsum. Das ist so eine große Wolke. Und wenn man da nicht schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, tut man sich auch ganz schwer, glaube ich, das gut zu unterscheiden. Und das kann zu einer Stigmatisierung wieder führen schlussendlich.
Würdest du sagen, dass du einmal süchtig warst?
Ich glaube prinzipiell, dass ich nicht süchtig war, weil ich eigentlich immer das Glück gehabt habe, dass die Menschen, mit denen, also ich komme aus einer Zeit, wo Online-Spielen noch nicht da waren. Ich glaube schon, dass das Online-Spielen einfach eher Süchte hervorruft, weil mich halt schneller irgendwie in der Community wieder zurückfinden kann. Also ich habe immer reale Spielpartner gehabt, mit denen man halt dann so einen Fußballmanager zu dritt nebeneinander sitzen, hintereinander gespielt haben. Und das waren auch alles Freunde, mit denen ich sonstige Aktivitäten gemacht habe. Also mit denen habe ich auch Tennis gespielt. Ich habe 20 Jahre in der Mannschaft in Stammsinn Tennis gespielt und meine Tenniskollegen waren auch meine Zockerkollegen, mit denen bin ich auch schwimmen gegangen. Und deswegen war das nie so ein richtiges, richtig also nicht mal ansatzweise Art von Sucht. Was ich aber schon merke, eins der Spielmodi, was ich extrem kritisiere, sind die Free-to-Play-Spiele am Handy, die oft schreckliche Spiele sein und ganz viel darauf abzielen, einfach den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ich habe ab und zu, wenn ich Phasen habe, wo der Job gerade ein bisschen entspannter ist oder wo ich weiß, ich gehe auf Reisen, dass ich mich sehne nach einem sinnvollen oder einem guten Handyspiel. Und ich probiere dann immer wieder Free-to-Plays aus und merke dann, dass ich einen Tag habe, wo ich echt dann massiv in das Spiel reinfalle, wo ich weiterkommen will. Und da merke ich auch, was für Gefahr gerade in solchen Spielvarianten steckt. Aber ich schaffe es dann auch immer wieder bewusst zu machen, nach einem exzessiven Tag, dass ich mir denke, eigentlich, was tust du da jetzt gerade mit deiner Zeit? Also mein Hauptantrieb für Spiele sind eigentlich Geschichten. Ich spiele extrem gerne interaktive, storylastige Rollenspiele, wo ich meinen Charakter entwickle, wo ich den begleite, wo ich Entscheidungen treffen kann. Und das bietet mir so ein Handyspiel eben nie, sondern eigentlich bieten mir Handyspiele stupides Abklicken von Aufgaben, wo ich nicht einmal großartig darüber nachdenken muss. Und das machen wir dann immer wieder bewusst und denken, wenn schon spielst, dann hoch dich daheim vom Computer oder vor die Konsole und spiel irgendein hochwertiges Spiel.
Es würde ja in den meisten Fällen bei Apps das Hormon Dopamin angesprochen. Bei Facebook Dopamin, Instagram Dopamin, wenn man Likes bekommt. Das ist ein süchtig machendes Glückshormon. Und das ist ja auch bei Tinder und so weiter der Fall. Und auch bei vielen Spielen würdest du sagen, das trifft auf alle Spiele zu? Dass dieses Dopamin, dass die Spiele einen Dopaminrausch erzeugen?
Also wenn sie gut gemacht sind, definitiv. Also es gibt von der positiven Seite aus betrachtet, ist Gamen einer der Tätigkeiten, die sehr leicht einen Flow-Zustand ermöglichen. Gleich wie es im Sport ist, ist auch eines der großen Faszinationskräfte von digitalen Spielen. Auf der anderen Seite, eben gerade bei Free-to-Play-Games und diesen Monetarisierungsmodellen im Hintergrund, greift sehr oft, man sagt in der Spielentwicklung, werden da ganz bewusst Dark Patterns eingesetzt. Also das sind einfach Mechanismen, wo der Mensch dann durch viel Belohnungen, durch Bestätigungen einfach im Spiel drinnen bleibt, wo verschleiert wird, eben wie viel er wirklich Geld dafür ausgibt, wo Mechanismen passieren, wo ich mit Mikroinvestitionen im Spiel weiterkomme und dadurch halt also ein Glückshormonausstoß stattfindet. Also gerade das Candy Crush Saga habe ich am Anfang kurz erwähnt, das ist ein Spiel, es spielen 70% Frauen, also knapp 250 Millionen Frauen spielen das Spiel. Das ist ein kostenloses Spiel und generiert jedes Jahr an die 1,5 Milliarden Dollar Umsatz jährlich. Und da muss man also immer drei Zuckerlein quasi in der gleichen Farbe zusammenbringen, dass man ein Level löst. Und der einfachste Monetarisierungsweg ist da, dass man, wenn man die 5 Versuche verbraucht hat, weil man das Level nicht schafft, kann man entweder 20 Minuten warten für einen neuen Versuch oder man zahlt halt 99 Cent, dass man sofort alle Versuche wieder hat. Oder auf der anderen Seite gibt es halt so Joker-Bonusse, Bomben, die kann man sich erspielen oder man kauft sie ein. Und da ist auch so, dass die Käufe inzwischen ist in einigen Staaten auch reglementiert, da sind sie mit Echtpreisen hinterlegt, aber früher und zu Beginn der Hochzeit war es eigentlich so, dass du dann für diesen Joker 9 Goldbarren ausgeben hast müssen. Diese 9 Goldbarren hast du durch 3 Rubine bekommen und für die 3 Rubine hast du müssen 37 Pferde opfern oder was auch immer. Und man hat also versucht, durch so verschiedene Währungssysteme zu verschleiern, wie viel man wirklich Geld ausgibt für diese Spiele oder dass sie halt weiterspielen können, weiterkommen, um eben wieder zufrieden zu sein, dass ich das Level geschafft habe. Und vor allem die Präsentation bei FIFA hat auch einen Spielmodus, der sehr in der Kritik steht, FIFA Ultimate Team, wo im Hintergrund Lootboxen eine Rolle spielen und die quasi über Mikrotransaktionen Kartenpakete kaufe, wie Panini-Karten und somit meine Traummannschaft zusammenstellen kann, durch viel Geld und Investition. Ich kann es ja spielen, aber es ist recht unrealistisch, wenn man sehr langsam diese Pakete bekommt. Und da ist so, wenn ich eine gute Karte ziehe, dann ist damit alle Sinne befriedigendes visuelle Darbietung damit verbunden. Also ich sehe dann, wie mein Spieler von hinten durch so einen Tunnel läuft und dann sehe ich, was für eine Position er spielt, was für eine Nationalität er hat. Ich kann ahnen, was es für ein Star sein könnte. Und zum Schluss, wenn es wirklich der Messi ist, dann habe ich ein Feuerwerk am Bildschirm und Jubel. Und also es wird schon mit ganz viel Mechaniken gearbeitet, um eben das Dopamin zu erzeugen und es vor allem mit bei den Free-to-Plays für eben Geldmonetarisierung zu hinterlegen.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Wir haben jetzt viel über Apps und Dopamin auch gesprochen. Was sind deine drei am häufigsten verwendeten Apps?
Meine häufigste ist sicherlich Todoist, also To-Do-App, die was ist super, super. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr gern, weil ich habe mein Leben lang immer wieder To-Do-Apps ausprobiert und das ist die erste, die was bei mir wirklich jetzt seit sicher 3-4 Jahren super gut funktioniert, weil einfach die Eingabe der Aufgaben so angenehm ist, weil ich soll es erklären auch noch, aber egal. Was ist die zweite App, die was ich viel probiere? Schau, Wetter schaue ich sehr viel an, natürlich. Und die dritte ist LinkedIn aktuell. Das sind die drei Haupt-Apps, die was ich nutze. Ja.
Die letzte Frage, Abschlussfrage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, im Grunde würde ich nur echt total viel gerne sagen. So. Gerade an meine aktuellen Projekte auch denke. Aber eigentlich ist es wichtig, mich einmal zu bedanken. Vor allem bei meiner Frau, die jetzt seit 10 Jahren an meiner Seite ist und für die sicherlich eine der einfachsten Männer haben zu haben, gerade in unserer Hemisphäre, der sich einfach mit dem Thema Gaming auseinandersetzt, der deswegen auch nicht immer den sicheren Weg geht, sondern einfach auch das Risiko oft nimmt oder einfach sich oft auch frustriert ist, weil einfach ich tendenziell meine Karriere selber immer erzeugen muss Umfeld, was global zwar durch die Decke geht, aber in Tirol eben noch hinten ein bisschen ansteht und da kriege ich einfach immer Support von ihr, als mit den Kindern. Ich versuche sehr viel für die Kinder da zu sein und das ist mir wichtig, aber sie prinzipiell auch immer Verständnis dafür, wenn halt einmal der Job wieder vorgeht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Mhm. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Ich sage auch herzlichen Dank für das Gespräch.
Es hat mich sehr gefreut. Man sieht sich definitiv wieder, vielleicht auch ein andermal nochmals im Podcast. Das sind ja sehr spannende Themenbereiche. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt, auch in Tirol vor allem. Und vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Nikolaus.
Ja, danke, Robert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Zocken wir mal.
Gerne, gerne.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.